Allen. Ich darf Bertram Dieckerhoff begrüßen. Bertram Dieckerhoff ist der Leiter des Ashram Jesu, eine christliche Lebensschule. Vielleicht haben einige den Flyer gesehen und dadurch schon etwas gelesen von ihm, sodass er den meisten vielleicht gar nicht mehr so ganz fremd ist. Der Ashram Jesu wurde von Bertram Dieckerhoff 2003 gegründet und seitdem ist er Leiter dieses Ashram Jesu. Der Ashram Jesu befindet sich im Westerwald in einer alten Mühle, ganz einfach, so wie der Ashram auch die Spiritualität leben will, in Einfachheit. Und Bertram Dieckerhoff war 2016 schon einmal hier im Domforum. Da hat er einen Vortrag gehalten zu seinem ersten Buch, Der spirituelle Weg. Lesenswert, wer es noch nicht kennt, kann man auch noch erwerben. Und heute ist der Hintergrund sicher auch sein zweites Buch mit dem Untertitel Auf der Suche nach dem Kern des Christlichen. Auf der Suche nach dem Kern des Christlichen. Ja, das in einer Zeit, in der wir vielleicht gerade große Fragen haben als Kirche, wo wir stehen in dieser Kirche, die, aus der eben gerade viele ausziehen, weil sie ihre Heimat dort nicht mehr gesichert sehen. Und mir ist da gerade diese Frage nach der Suche auf dem Weg des Christlichen so etwas ganz Zentrales. Man findet es nicht mehr so unbedingt in der Institution, Kirche, aber vielleicht gibt es noch mal ganz neue und andere Zugänge. Und vielleicht öffnet Bertram Dieckerhoff uns heute Abend noch mal eine ganz neue Tür oder vielleicht gibt es einen kleinen Schub für einen Aufbruch, der unser eigenes Leben noch mal viel tiefer gründet im Christlichen, als wir es in Kirche je erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich zu große Hoffnungen wecke, aber ich weiß, dass da was drinsteckt und was ganz viel Geschmack macht. Ja, Bertram, wenn ich dich bitten darf, das Wort zu nehmen.
Ja, Christa, vielen Dank für die Einführung. Du hast die Hoffnung, die Erwartungen hochgeschraubt. Rechnen Sie damit, dass ich sie nicht erfülle, das hilft mir dazu, etwas entspannter vorzutragen. Ich habe, bevor ich bei den Jesuiten eingetreten bin, habe ich Mathematik studiert und in der Zeit hatte ich irgendwie eine Sinnkrise und habe dann so eine Art Bekehrungserlebnis erlebt. Und das, daran liegt es wohl, dass für mich das Christliche immer irgendwas mit meinem konkreten Leben zu tun hatte. Also ich habe eigentlich von Anfang an das Christentum verstanden als eine Möglichkeit, in dieser Welt sein Leben ja, vielleicht nicht meistern zu können, aber irgendwie doch leben zu können, also sinnvoll leben zu können und mit einer Perspektive nach vorne leben zu können, auch angesichts des Todes natürlich. Und die Frage, was das Christliche eigentlich für unser konkretes, alltägliches Leben mit den Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, mit den Freuden, mit den Enttäuschungen, die wir erleben, was es damit zu tun hat oder wie es dann in der jesuitischen Spiritualität heißt, wie wir Gott in allen Dingen finden können, ja, also sozusagen in allem irgendwie in Kontakt stehen können mit dem Grund, der uns trägt. Das war irgendwie die Frage, die mich mein Leben lang umgetrieben hat. Und ich versuche heute Abend, und das habe ich auch in dem Buch versucht, das ich jetzt dazu geschrieben habe, darauf eine Antwort zu geben, was es denn ist, was uns hilft, das Christliche, also nicht in einem kirchlichen Raum, also einem heiligen Raum für den Sonntag zu haben, sondern mitten in unser Leben zu holen, sodass es eine Kraft wird, die uns hilft zu leben, gerade in Zeiten wie jetzt, in denen wir auch leben. Ja, was ist der Kern des Christlichen? Die Verwandlung des Menschen. Das wird Sie jetzt vielleicht nicht sonderlich erwarten, weil das ja Grundbestand christlicher Lehre ist, zu sagen, dass das Christentum ist eine Erlösungsreligion und verwandelt natürlich den Menschen irgendwie in Erlöste. Das Problem ist nur, wie wird das real? Das hören wir, das wird uns verkündigt, ja, aber also wie werden wir wirklich ein Stück erlöster? Wie wird das zur Erfahrung? Diese Verwandlung ist zentral, also wir feiern sie in der Messe, sie begegnet uns vielfach im Neuen Testament. Jesus begegnet Menschen und Menschen werden durch ihn heil, verwandeln sich. Andere folgen ihm nach, lassen alles zurück. Aus einem Saulus wird ein Paulus, der all seine irdischen Vorzüge als Verlust ansieht, also alles, worauf er seine Identität gegründet hat und alles daran setzt, um in Christus zu sein. Gewöhnlich machen wir das so, wie der Paulus auf die Frage, wer sind wir, wer bin ich? Da würden wir sagen, naja, ich bin dann und dann geboren und ich habe den und den Beruf und ich habe Familie und ich habe die Hobbys und ich reise gerne nach Mallorca oder irgend so. Ja, also wir würden irgendwie sowas sagen oder sagen, ich fühle mich so und so oder mich beschäftigt das und das. Also auf den Dingen würden wir unsere Identität gründen. Und jetzt, aber die sind auch irgendwie alle vergänglich. Das verändert sich ja auch im Lauf des Lebens. Also die allein können sozusagen unsere Identität gar nicht wirklich ausmachen, sondern das muss irgendwas Tieferliegendes sein. Und um diese Verwandlung in dieses Tieferliegende hinein, um die geht es. Also um ein verändertes Verständnis des Menschen von sich selbst, von seiner Welt, was es heißt, als Mensch zu leben, was Gott angeht, ob es den gibt und wie der ist und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie es zu dieser Verwandlung kommt. Und das wird das Zentrum dessen sein, was ich Ihnen heute Abend sagen will. Was wir alle erleben ist, natürlich, das Evangelium wird verkündet, das trägt sicher etwas bei, Sakramente tragen auch etwas bei, nehme ich mal an. Ja, aber ich glaube, das macht es noch nicht, ja. Also wie viele Predigten habe ich gehört, die fand ich gut und eine halbe Stunde später wusste ich schon nimmer, was hat er jetzt eigentlich gesagt, also wenn man das jetzt mal auf den Punkt bringt, was heißt das? Ja, also irgendwie ist es für uns schwierig, selbst wenn wir tolle Ideen und Gedanken im Kopf haben, bis die aber sozusagen in unser Herz sinken, sodass sie wirklich unser Leben anfangen zu prägen. Das ist irgendwie ein weiter Weg. Und der ist nicht dadurch zurückzulegen, dass endlos auf uns eingeredet wird, wir sind Erlöste und Gott liebt uns und so weiter und so fort. Ja, das ist alles sehr schön, aber der Alltag ist der Alltag. Also wie kommt es sozusagen dazu, dass diese Verwandlung, um die es geht, wirklich lebensprägend wird. Ich habe drei Punkte, das war jetzt die Vorrede. Der erste Punkt betrifft, geht es darum, wer ist denn der Mensch, der da verwandelt werden soll? Der zweite geht es darum, wie die Verwandlung geschieht. Und der dritte ist, da geht es um die Einübung der Verwandlung. Also der Mensch, der zur Verwandlung gerufen ist. Ich glaube, dass es bei uns Menschen sowas wie ein ziemlich tief liegendes Gefühl des Mangels gibt. Also das macht, dass wir sowohl dauernd danach Ausschau halten, was wir irgendwie erstreben könnten, uns kaufen könnten oder anstreben könnten, damit wir sowas wie Erfüllung erleben. Und wenn es klappt, dann ist es natürlich toll und wir fühlen uns auch bestätigt, ja, und sind ein bisschen glücklich und dann sind wir müde. Und wenn wir uns dann wieder von der Müdigkeit ein bisschen derrappelt haben, dann macht sich so schon Leere, also in Ansätzen breit und die wird immer breiter und man erlebt dann, wie man schon rumguckt, ob man irgendwas sieht, wonach man wieder streben könnte, damit man diese Erfüllung wieder erlebt. Und umgekehrt ist es so, wenn Unangenehmes auf uns zukommt, dann machen wir spontan irgendwie so. Also dem versuchen wir ganz oft, also zumindest ja, eben spontan, wie selbstverständlich aus dem Weg zu gehen oder wir versuchen das abzuwehren. Und deswegen glaube ich, dass ganz selbstverständlich folgendes Gesetz unser Leben bestimmt. Wir erstreben das, was uns irgendwie angenehm und schön und erstrebenswert vorkommt und das Unangenehme, Hässliche, Leidvolle, das möchten wir vermeiden. So leben wir. Also man kann das durchbrechen, das tun wir auch immer mal wieder, also das zum Beispiel, man weiß, ins Krankenhaus jemand schwer Krankes besuchen, das ist oft nicht so ein besonders angenehmer Gang. Dann schiebt man ihn erstmal eine Weile auf und dann sagt man, also jetzt komm, jetzt sei mal nicht so feig oder irgendwie. Also ich rede mir dann gut zu, ja, Sie machen das vielleicht anders. Und dann geht man dahin und am Ende fühlt es sich dann irgendwie ganz gut an. Ja, aber das ist schon ein Angang. Entsprechend war zum Beispiel immer schon bei den Griechen hieß es Wein, Weib, Gesang und Bäder war immer so eine Maxime, wie man irgendwie mit diesem Gesetz, unter diesem Gesetz lebt. Also es ist angenehm und man kann sich vor dem Unangenehmen, was man oft eh nicht ändern kann, auch so ein bisschen kann man dafür Ablenkung sorgen. Und ich finde, so ganz arg viel anders machen wir das heute auch nicht. Wir funktionieren in Arbeit. Hat jemand zu mir gesagt, irgendjemand habe ihm gesagt, als er noch im Beruf stand, ja, die Arbeit, die dient Ihnen ja zur Flucht. Und er habe sich ganz fürchterlich darüber aufgeregt, was meine Arbeit soll eine Flucht sein. Dann ging die Person in Rente oder in Ruhestand und plötzlich sah sie ein, stimmt. Die Arbeit schützt mich vor ganz vielen Fragen, also das Tätigsein und dies noch und die, das schützt mich vor ganz vielen Fragen, das schützt mich vor der Leere, das schützt mich vor Einsamkeit, das schützt mich vor der Frage, ja, Ruhestand, was mache ich denn da noch, außer Essen und so, eigentlich braucht mich ja auch keiner mehr. Also das stellt auch nochmal Fragen, die man sich, solange man im Beruf ist, gar nicht stellen muss. Und so machen wir das mit Beruf und Freizeit, da sind wir auch tätig. Also wir können damit unangenehm einfach aus dem Weg gehen. Auch dazu gibt es biblische Beispiele. Denken Sie an die Kreuzigungsszene, wo also niedrig und hoch und gebildet und ungebildet Pharisäer und Volk und Römer und Heiden und Juden alle sagen, ja, wenn der Sohn Gottes ist, dann muss doch der jetzt da runtersteigen. Also der müsste doch die Möglichkeit haben. Es ist völlig unbestritten. Es ist ganz selbstverständlich, aus dem Leiden muss man sich befreien. Es geht nur darum, ob man es kann. Der müsste es können, wenn er Gottes Sohn ist. Aber es ist unstrittig, Leiden, alles tun, um da rauszukommen. Es ist völlig unstrittig. Und auch der Petrus denkt genauso, als Jesus sein Leiden ankündigt, ist seine Reaktion um Gottes Willen. Das darf nicht mit dir geschehen, also du wirst da nicht nach Jerusalem gehen und dort auch noch freiwillig da nach Jerusalem gehen und ich dich der Gefahr von Leiden und Sterben aussetzen. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Also dieses Gesetz, ich nenne es gern das Gesetz der Koppelung, weil das, was uns schön und angenehm erscheint, gekoppelt ist mit unserem Erstreben und was uns unangenehm erscheint, gekoppelt ist mit Vermeidung und Abwehr, das bestimmt einfach unser Leben. Ja, jetzt der zweite Punkt, die Verwandlung. In dieser Leidensankündigung, von der ich gerade gesprochen habe im Zusammenhang mit Petrus, sagt Jesus seinen Jüngern, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus sieht sich von Gott nach Jerusalem gesandt. Das ist dieses Muss. Er muss dahin gehen, weil er so Gottes Willen versteht. Und dort muss er Leiden, Ablehnung und Tod auf sich nehmen und nach 3 Tagen auferstehen. Das Besondere an diesem Vers ist, dass sozusagen Leiden und Tod in Auferstehung mündet. Also das Ende von Leiden und Tod ist nach diesem Vers Auferstehung. Das angenommene Leiden, Jesus muss dieses Leiden annehmen, erscheint hier geradezu als der Weg zur Verwandlung. Und das bestätigt auch sein Aufruf, Jesu Aufruf an die Volksmenge und seine Jünger. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Das soll sich also selbst verleugnen. Und diese Selbstverleugnung besteht darin, dass dieses Gesetz der Koppelung, also dass wir wie selbstverständlich Angenehmes anstreben und Unangenehmes nicht an uns heranlassen, dass das außer Kraft gesetzt wird. Das ist der erste Schritt. Der zweite, das Kreuz, das müssen wir nicht suchen. Das ist das, was unserem Streben oder unserer Ausrichtung in die Quere kommt. Das ist sehr viel. Das beginnt mit, man hätte gern dies und dies gehabt und dann klappt es nicht. Kleine Enttäuschung. Gibt auch große Enttäuschungen. Das sind Verluste aller Art. Sterben Freunde, sterben die Liebsten. Jemand wird krank, man selbst wird krank. Also Verlust. Mit dem Älterwerden ist sozusagen das ist der Verlust der Geschwister. Ja, das Älterwerden bringt es automatisch irgendwie mit sich. Also das Kreuz muss nicht, sondern das ist einfach da. Überall, das Kreuz ist das, was uns sozusagen ein X durch unser Leben macht, durch das, was wir, durch unsere Ausrichtung, durch das, was wir wollen, das uns sozusagen eine Grenze setzt, sodass es nicht mehr so geht, wie wir uns das vorstellen. Dieses Kreuz sollen wir auf uns nehmen. Das verstehe ich so, dass wir an dieser Grenze uns stellen sollen, dass wir uns dieser Grenze stellen sollen und sie annehmen sollen. Und dieser Prozess endet darin, dass wir auferstehen in eine verwandelte, wahre Identität und unsere bisherige falsche Identität verlieren. So verstehe ich diesen Zusammenhang. Das würde heißen, dass wir dieses Gesetz der Koppelung durchbrechen müssen und uns dem Unangenehmen im Leben stellen. Das ist so ungefähr das Gegenteil dessen, was wir tun sowieso und was auch in unserer Gesellschaft angepriesen wird. Das war schon immer das Gegenteil. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, die enden damit mit folgendem Vers, dass Jesus sagt, wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Sehr modern. Also wenn man davon spricht, da fällt einem nicht so leicht. Die Versuchung ist wirklich, sich dessen zu schämen. Also Christen wären dann Leute, die sagen, ja, ich begegne dem Unangenehmen nicht mit Ablenkung, sondern ich versuche, mich dem zu stellen. Da muss man damit rechnen, dass die anderen sagen, Also das war noch nie en vogue. Und zwar deswegen, weil solche Grenzen halt enttäuschend sind und die machen uns erstmal einen Strich durch die Rechnung und damit erscheinen sie uns auch sinnlos. Die Frage ist, ob sie das wirklich sind. Und es geht ja darum, diese Grenzen anzunehmen. Und dieses Annehmen, das hat hier einen sehr genauen Sinn. Wenn gesagt wird, ja, du musst das und das annehmen, dann versteht man meistens, ja, also machen kannst du nichts, sondern du musst dich da jetzt dem halt beugen. Das ist ein Schritt zu viel. Mit annehmen meine ich erstmal, also so eine Grenze, eine Enttäuschung, ein Verlust, der löst ja in uns eine ganze Menge von Gefühlen aus, von Empfindungen, von Wünschen, von Protest, also der löst ja mächtig in unserem Gemüt etwas aus. Und es geht darum, das, was da ausgelöst wurde, im Bewusstsein zuzulassen. Inklusive, das kann auch der Vorwurf sein an irgendjemand oder an Gott oder das kann Wut sein, ja. Also auch Gefühle, die wir für nicht so edel halten und meinen, wir dürften die nicht haben. Es geht erstmal darum, alles, was ich empfinde, ich suche es mir ja nicht aus, das ist halt da. Und das, was da ist, auch da sein zu lassen. Und zwar so lange, bis die Grenze uns nicht mehr aufhält. Und das kann zwei Gründe haben. Der eine ist, sie verliert ihre bindende Kraft, die ist zwar da noch, aber wir haben sie akzeptiert. Und die andere Möglichkeit ist, es wird uns klar, welcher Schritt in dieser Situation der Grenze jetzt zu gehen ist. Denken Sie an den verlorenen Sohn, der kommt auch an eine Grenze, nämlich als er sein Vermögen durchgebracht hat und die Hungersnot ausbricht und dann handelt er, also nicht gleich, sondern er beneidet noch zwischendrin die Schweine und kommt dann zum Schluss, gehe ich nach Haus. Als Taglöhner kriege ich wenigstens was zu essen. Also annehmen bedeutet nicht, von vornherein zu sagen, ja, da kann ich nichts machen, da muss ich mich halt fügen. Vielleicht, ja, das weiß man aber nicht. Das weiß man erst, wenn man anfängt, die Situation an der Grenze sozusagen zu durchleben. Dann klärt sich so langsam, was jetzt zu tun ist. Also denken Sie nochmal an mein Beispiel mit dem Krankenbesuch, den man so vor sich hin herschiebt. Da verweilt man an der Grenze und irgendwann merkt man, dass es da um Feigheit geht und den Bekannten oder den Freund allein lassen. Ja. Also da findet auch so eine Abwägung zwischen Werten statt. Und dann kommt der Punkt, wo man plötzlich merkt, nee, da muss ich jetzt hingehen. Und auch die Kraft findet, sich dem zu stellen. Was geschieht im Prozess des Annehmens der Grenze? Drei Dinge. Das erste ist, man erkennt etwas von sich selbst. Also wir machen ja viele Dinge fast selbstverständlich, aber dann, wenn es nimmer geht, an der Grenze, wird einem irgendwie tiefer bewusst, warum ich das jetzt mache. Warum wollte ich das denn, jetzt wo es nicht geht? Ja, was hat mich denn bewegt? Also es kommen sozusagen tiefere Motivationen und bis dahin selbstverständliche Vorstellungen, die man noch gar nicht reflektieren konnte, die kommen einem plötzlich zum Bewusstsein. An der Grenze. Was mag der verlorene Sohn erkannt haben, dass er unbedingt raus wollte aus dem engen familiären und auch religiösen Rahmen? Er wollte ja ging ja in die Fremde, dass er das abwerfen wollte, endlich mal sich hemmungslos ausleben wollte, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Sitte und die Tradition, irgendwie sowas vielleicht. Also das ist der erste Punkt, wir erkennen uns selbst. Der zweite Punkt, was an der Grenze geschieht, ist, zumindest geschehen kann, wenn man sich dem nicht, und auch geschieht, wenn man sich dem nicht verweigert, ist eine Umkehr und ein Loslassen. Und zwar der eigenen Vorstellungen von sich, vom Leben, die man so selbstverständlich hat, und der damit zusammenhängenden Absichten. Und zwar einfach deswegen, weil man an der Grenze erlebt, das geht nicht. An der Grenze knallt man sozusagen mit seinem auf die Wirklichkeit und merkt, es geht nicht. Also so, wie ich mir das Leben vorstelle oder jetzt dieses Ziel vorgestellt, es geht halt nicht. Das ist irgendwo, was ich dachte, es ist illusionär oder es ist eine verkehrte Ausrichtung des Lebens, die nicht taugt. Wir bauen uns alle eine eigentümliche Welt und bauen die durch unser Streben immer weiter aus und merken jetzt, dass die Wirklichkeit ganz anders ist und wir in unserer Eigenwelt, selbstverständlichen Eigenwelt, eingeschlossen sind. Damit stellt die Grenze uns vor eine Entscheidung, ob wir die Wirklichkeit anerkennen, wie sie ist, und das heißt, dass wir unsere Vorstellungen und unser Streben loslassen. Das heißt auch, wir müssen Abschied nehmen von etwas, was uns bisher ganz selbstverständlich war. Ja, also wir wachen da sozusagen draus auf, da stirbt was in uns. Oder wir halten an diesem falschen Selbst fest, das wäre ja auch denkbar, verschließen uns, wollen die Wirklichkeit, wie sie ist, nicht wahrhaben, verharren im Protest und verhärten uns in der Opferrolle. Das wäre die andere Möglichkeit. Das werden zynisch, das geschieht ja auch. Es gibt im Alten Testament, wo der Bund geschlossen wird zwischen Yahweh und dem Volk, gibt es eine Stelle, da sagt Gott zu den Israeliten, Leben und Tod lege ich dir heute vor, Segen und Fluch, wähle also das Leben, damit du lebst. Und so eine Situation ist es auch. Also will ich krampfhaft an meinem festhalten und mich behaupten, oder finde ich die Kraft, ja, mich sozusagen ein Stück sterben zu lassen, zu sehen, es geht so nicht, und damit das Leben zu wählen. Der verlorene Sohn erkennt, dass er in seiner eigentümlichen, selbstsüchtigen, kontaktlosen Welt irgendwie wie eingeschlossen war. Und das hat ihn immer, der musste ja sehen, dass das Geld weniger wird, hat ihn aber nicht gehindert, immer weiterzumachen, ja, bis nichts mehr ging. Und er komplett gescheitert ist. Er kehrt um und entscheidet sich für ein Leben als Tagelöhner. Hat er denn wirklich eine Alternative gehabt? Verhungern. Das fällt dann doch schwer, wenn es ernst wird. Allerdings heißt es im Text, er will aufbrechen und dem Vater sagen, ich habe mich gegen dich und den Himmel versündigt. Das hört sich nicht nach geballter Faust an in der Tasche. Worauf ich hinaus will, ist der dritte Punkt dessen, was an der Grenze geschieht und auch schon vorher geschieht. Das ist, als es noch in Europa Grenzen gab und ich noch ein kleiner Bub war, bei uns zu Hause war die Grenze nach Frankreich nicht weit weg. Grenze, das ist ein anderes, fremdes Land und die Sprache konnte ich ja auch nicht. Und dann stand man so in der Nähe vom Schlagbaum und hat dann gesehen, die Häuser sind schon ein bisschen anders als bei uns und die Leute, wie sehen die denn aus und so. Also an der Grenze kriegt man natürlich auch einen Eindruck, irgendwie vermittelt sich etwas von dem, was jenseits der Grenze ist. Und genauso ist es auch an der Grenze dessen, was sich uns in den Weg stellt. Was sich uns da vermittelt, das geschieht sehr unterschiedlich. Das kann allmählich und sanft sein und das kann gehen bis zu einer, das kann den Menschen aus seinem gewohnten Gleis werfen, ein Durchbruch sein. Paulus hat es ja erlebt und viele andere auch. Was da an der Grenze uns vom Land jenseits der Grenze entgegenkommt, das ist eins. Das muss ich aber jetzt aufdröseln in verschiedene Elemente. Das Erstaunliche ist, es geht ja darum, sozusagen die bisherige Identität und das bisherige Selbstverständnis irgendwie was sterben zu lassen, loszulassen. Es stirbt aber keiner gern. Und die Frage ist, wie kann man das? Das kann man deswegen, weil dieser ganze Prozess des Aushaltens an der Grenze begleitet ist von irgendeiner Art Verheißung, dass das irgendwie irgendwie gut ist. Ich sag's mal so. Bei uns im Ashram war mal vor ein paar Jahren eine Frau, die hat abgekürzt, da ist am einen Ufer des Elbbaches, ist sehr steil und es war Winter, die geriet da ans Rutschen und fand sich dann wieder, als sie an einem Baumstamm, der so schräg über einen kleinen Abgrund, 3-4 Meter, an dem Baumstamm da hing. Und klar, die musste loslassen. Ja. Aber der Witz war, sie musste loslassen und sie wollte loslassen. Sie hatte das Gefühl, ich kann mich nicht mehr halten, aber wenn ich mich jetzt loslasse, das wird gut sein. Und so war's. Ihr Mann war gestorben und sie hat noch funktioniert in ihrem Beruf, aber sie hat sich innerlich wie tot gefühlt. Sie hat sich das Bein gebrochen und natürlich Schrammen zugezogen und war im Krankenhaus. Und sie sagt immer wieder, dieser Sturz war der Sturz in ein neues Leben, in das sie zurückfand. Also worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Loslassen müssen, was von der Verheißung in sich trägt, sodass man dem zustimmt. Ja, ich lass mich fallen. Das ist wie ein Aufschlagen auf dem Grund. Plötzlich hat man Boden unter den Füßen, den man verstrickt in seine Vorstellungen eigentlich verloren hatte. Diese Umkehr, dieses Loslassen wird dann zu einer Erfahrung der Befreiung. Und zwar deswegen, wir haben unsere selbstverständlichen Vorstellungen und nach denen müssen wir so und so sein und dies erreichen. Und da wäre es doch gut, wenn man noch das hätte und das wäre auch noch gut. Ja? Also das hält uns irgendwie so dauernd am Laufen. Und plötzlich, aufgeschlagen auf dem Boden, merkt man, das stimmt alles gar nicht. Ich kann und ich darf leben ohne diesen Überbau, was ich da alles angeblich tun muss. Das ist wie eine Befreiung. Das ist überhaupt nicht nötig. Das ist nur irres Zeug. Die Erfahrung dahinter ist plötzlich, ich bin so, wie ich bin, ich muss gar nichts dafür, bin ich angenommen. Ich bin unbedingt angenommen. Ich muss gar nichts tun. Ich bin so bejaht, wie ich bin. Das ist auch etwas, was wir uns selber nicht geben können. Ich kann mir zwar gut zureden, also Bertram, so übel bist du ja auch nicht. Und naja, schau mal, du hast auch schon mal was hingebracht. Und so, ja, also das kann ich schon. Aber das ist natürlich nicht die Erfahrung, unbedingt geliebt zu sein. Das sage ich mir, da rede ich auf mich ein und das andere ist eine Erfahrung. Das ist halt so, das erlebe ich. Das erfährt auch der verlorene Sohn, als er nach Hause kommt. Bedingungslose Annahme und Befreiung zu seinem wahren Selbst. Er ist Sohn, nicht Tagelöhner. Er gehört dazu, er ist zu Hause angekommen, da wo er hingehört, nicht wie vormals abgetrennt und allein in der Fremde. Diese Erfahrung unbedingter Annahme, die versöhnt uns mit uns selbst und legt den Grund dafür, andere annehmen und uns mit ihnen versöhnen zu können. Ich glaube, vor 10 Tagen war das Evangelium, was ist das erste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und das zweite ist dem ersten gleich, den nächsten zu lieben wie dich selbst. Das Besondere daran ist, dass die Nächstenliebe eine Konsequenz der Gottesliebe ist. Ohne die Gottesliebe können wir den Nächsten nur so lieben, dass wir uns zusammenreißen und den guten Willen aktivieren und sagen, na, er ist zwar ein blöder Hund, ich kann ihn auch nicht leiden, aber kann ja mal guten Tag sagen. Ja, so. Also verstehen Sie, man muss sich dann so überwinden. Ja, das ist halt noch nicht ganz Liebe. Die Liebe, der gute Wille ist ganz schnell korrumpiert, denn unser Nächster sind erstmal wir selbst. Und dann wenn es dann ans eigene Leder geht, dann ist es mit dem guten Willen gegenüber anderen, das wird dann übersichtlich. Also, das löst sich nur von der Gottesliebe her und die besteht darin, zuerst in der Erfahrung, dass ich angenommen und geliebt bin, so wie ich bin. Das ist der Punkt. Also Johannes schreibt es in seinem Brief, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und wir antworten darauf, wir stimmen dem zu. Weil wir erfahren, ich genüge so, wie ich bin. Da fehlt nichts. Ich genüge so mangelhaft, wie ich bin. Diese Befreiung zu mir selbst ist Verwandlung in Christus. Auf den hin sind wir geschaffen. Zu dieser Erfahrung unbedingter und umsonst mitgeteilter Liebe gehört auch, dass uns klar wird, was wir zu tun haben. Also dieser Prozess mündet in ein Handeln. Es gibt im Epheserbrief den schönen Satz, wir erkennen, dass wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen sind, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Also die Lösung der Situation, wenn es sowas gibt, also stellen Sie sich irgendeine Situation vor, die uns eine Grenze setzt und vielleicht einen Konflikt oder so, ja, da ist ja vielleicht was zu tun. Und was da zu tun ist, das läuft nicht so, ich denke drüber nach und dann denke ich, ah ja, das könnte ich machen und dann aktiviere ich meinen Willen und mache das auch. Sondern da, wo ich diese Annahme erlebe, da erfasst mein ganzes Sein eine Kraft und mir wird klar, das Werk, das Gott für mich im Voraus bestimmt hat, damit ich es jetzt tue. Das kommt irgendwie aus der Mitte, aus der Tiefe oder, und erfasst mich und ich mache es dann. Also daraus entwickelt sich das Engagement des Christen. Mission ist nicht Aktivismus und ist auch nicht einfach Erfüllen von Erwartungen, sondern eine Sendung aus der Erfahrung der unbedingten Annahme. Es wächst die Einsicht, dass tatsächlich Grenzsituationen nötig sind, um in diesem Leben in göttliches Leben hineinzureifen. Quasi neu geboren zu werden in Gott. Also es ist sozusagen das können wir nicht mit, wenn wir tun und machen und streben, dann bleiben wir in unserem Horizont gefangen. Ja, es geht ja gar nicht anders. Wenn ich was machen will, habe ich ein Ziel, das stelle ich mir vor und dann gehe ich auf dieses Ziel los. Da bleibe ich immer sozusagen in meinem System. Aber an der Grenze, die mein System stört, da habe ich die Chance, dass das irgendwie aufgebrochen wird. Das kann gar nicht anders gehen. Von daher fängt man an zu verstehen, dass es Grenzsituationen nötig sind, die sozusagen mich öffnen können mich natürlich auch verhärten und verschließen, davon habe ich ja schon gesprochen, aber sie können mich auch öffnen, wenn ich geschehen lasse, was geschieht. Und daraus wächst schließlich auch die Hoffnung, dass die Grenze des Todes nur die letzte Agentin der Verwandlung in Gott hinein ist. Ja, ich habe von Annahme gesprochen, von unbedingter Annahme und in dieser Erfahrung der Annahme teilt sich uns auch ein Wissen mit, das Wissen, das man nicht weiß, von dem oder das, was annimmt, also was wir Gott nennen würden, vom geheimnisvollen Grund aller Wirklichkeit und dem, was Leben aus diesem Grund bedeutet an Sinn, an Hoffnung, an Offenheit, an Erfüllung. Dieses Leben aus diesem Grund, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ermöglicht ein bescheideneres Leben mit einem weniger an irdischer Erfüllung. Das andere, das Gesetz der Koppelung, also her mit dem Schönen, irgendwie ist es ja das, was uns jetzt auch die Welt dahin geführt hat, wo wir stehen, dass wir anfangen, den Planeten kaputt zu machen. Ja? Weil das, was wir haben, nie genügt. Es muss immer noch mehr. Also, was passiert in dieser Verwandlung? Es wird das Verständnis von sich selbst, vom Leben, von Welt, Gott wird gewandelt. Aber natürlich, wir leben in dieser Welt und bleiben dem Krisen und Versuchungen und Verlusten ausgesetzt. Den Schatz dieses gewandelten Verständnisses tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Diese Wandlung ist eine Gabe, die wird uns geschenkt, aber wir disponieren uns für dieses Geschenk dadurch, dass wir uns Grenzsituationen stellen und damit eben dieses Gesetz der Koppelung durchbrechen. Und die Frage ist, wie wir das können, weil wir ja spontan Grenzsituationen aus dem Weg gehen. Wie finden wir plötzlich die Kraft? Wie geht das? Wie können wir uns dem stellen? Und damit komme ich zum dritten Teil, wie diese Verwandlung im Alltag geschieht. Und ich antworte durch Gebet, durch die Übung des Betens. Und zwar nicht irgendeines Betens, sondern des Betens im Geist des Vaterunsers. Das heißt nicht, dass man dauernd das Vaterunser aufsagt. Im Evangelium ist es so, dass das Vaterunser eine zentrale Stellung hat. Es steht erstmal in der Mitte der Bergpredigt, also die Textmasse davor und dahinter, die sind ungefähr gleich. Und die Bergpredigt ist wirklich eine Grundsatzrede Jesu, wo er seine Verkündigung ganz grundsätzlich darlegt und damit die Zusammenfassung dieser Verkündigung kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe erklärt. Aber noch mehr, die Bergpredigt ist aufgebaut wie eine Zwiebel in Schalen um einen Kern und dieser Kern ist das Vaterunser. Also man könnte sagen, der Kern der Verkündigung Jesu ist ein Gebet oder ist überhaupt Beten und zwar Beten im Geist des Vaterunsers. Jesus hat oft und viel gebetet, das hören wir immer wieder. Ja, der Tempel, der sollte ein Haus des Gebets für alle Völker sein. Wir erleben ihn im Garten Gethsemane in der Grenzsituation der auf ihn zukommenden Passion. Da hat er nicht den Text des Vaterunsers gesagt, sondern aber in diesem Geist gebetet. Und wie sieht dieses Beten im Geist des Vaterunsers aus? Dem Text gehen folgende Hinweise zum Beten voraus. Wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Das heißt, geh in die Stille, wende dich nach innen, gib den inneren Bewegungen Raum, die in der Kammer sind, aber beschäftige dich nicht nach ihnen. Lass also alles, was Beschäftigung ist, das lass vor der Kammer sein. Das musst du da in der Kammer, musst du dich mit dem nicht abgeben. Plappert nicht wie die Heiden. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Also Reden und Denken sind für das Beten nicht so zentral. Das muss man nicht unbedingt machen. Und das Dritte, betet nicht wie die Heuchler, die dadurch Bestätigung bei den Menschen suchen. Also du musst beim Beten nicht nach einer Befriedigung suchen. Manchmal ist es befriedigend und manchmal ist es halt nicht befriedigend. Da ist es langweilig oder man ist unruhig und hält es in der Kammer schon nicht aus, ja, rüttelt an der Tür, wird am liebsten davonlaufen. So, also das ist alles in Ordnung, so ist es halt. Und der Text mündet auch in Praxis. Also das ist ganz kennzeichnend für das Christliche. Das Gebet bleibt nicht in der Kammer und der Beter bleibt nicht, sondern es geht in die Welt hinaus, in den Alltag hinaus, als Sendung, als eine Praxis der Vergebung. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so heißt es, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn wir nach dem im Geist des Vaterunsers beten, was heißt es? Betrachten erstmal die Du-Bitten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Wenn sie in die Stille gehen, ist so ziemlich das Erste, was sie merken, dass sie voll sind von ich, ich, ich. Also, das müsste ich noch tun. Ah ja, das habe ich auch vergessen. Ah ja, und wenn ich jetzt hier fertig bin, dann muss ich dies machen. Dann fällt mir der sowieso ein, der hat neulich zu mir dies und dies gesagt. Das war ja komisch, oder? Also wie kann man denn sowas zu mir sagen? Also das stimmt ja auch gar nicht. Also hier oben läuft der Kopf auf Hochtouren und es dreht sich alles um sich selbst. Wie soll man jetzt von diesem Ich, Ich, Ich hinkommen zu dem Du, um das es in diesem Anfang des Vaterunsers geht? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und da gibt es genügend Leute, die sagen, ja, da muss man sich halt ein bisschen anstrengen und das möglichst das wegkonzentrieren oder irgendwas machen, dass das weggeht. So. Und ich glaube, das wäre nur mehr von ich. Da hätte ich halt die Vorstellung, ja, also wenn ich bete, dann muss das ganz still sein und der Herr muss auch irgendwie da sein, ja. Klammer auf, natürlich meine Vorstellung von Nähe des Herrn muss erfüllt sein. Da geht es wieder nur um ich. Also ich glaube, der Knackpunkt ist, wenn wir die Du-Bitten ernst nehmen, dann kommt Folgendes raus, was wie beten geht. Also das Erste wäre mal zu vertrauen. Unser Vater. Nebenbei gemerkt, da ist Gemeinschaft ist auch nicht verkehrt. Unser Vater, ja, also allein kommt auf dem Weg keiner zurecht. Aber Vater, das ist erstmal im Sinne Jesu jemand, dem man vertrauen kann, auch wenn wir das mit unseren leiblichen Vätern vielleicht so nicht erlebt haben. Und dieses Vertrauen würde heißen, alles, was in der Kammer geschieht, kann geschehen. Ich muss nicht steuern. Ich muss nicht bewerten, das ist gut, davon mehr und das ist schön, davon noch mehr und das ist schlecht und unangenehm, das soll weg. Sondern was geschieht, das darf geschehen. Ob sich das fromm anfühlt, ob ich Angst habe, ob ich Wut habe, ob ich hasse, egal was. Das Zweite ist, dass ich, was geschieht, in mein Bewusstsein zulasse und da sein lasse und das gewahre. Und das Dritte, versuche mich damit gedanklich nicht zu beschäftigen. Das wird mir nicht so gut gelingen, das heißt, dann geschieht eben auch dies in meiner Kammer und auch dies darf geschehen, aber die Übung ist, ohne mich damit zu beschäftigen, das da sein zu lassen, was da ist. So gesehen ist Beten eine Nichtaktivität. Ich tue nichts, ich bin nur da. Im Neuen Testament gibt es öfter die Figur des Wächters in den Evangelien. Das ist wirklich gut. Der Wächter, also der kann natürlich nicht seinen Job gut machen, wenn er seinen eigenen Gedanken nachhängt und überlegt, wenn seine Zeit um ist, was er dann macht und so. Ja, das geht nicht. Der muss offen sein, der muss da sein. Wenn er dann was hört, das soll er merken, gewahren, aber er darf sich jetzt nicht so darauf kaprizieren, das könnte ja eine Finte sein und der Angriff kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also er muss das sozusagen so beiläufig irgendwie merken und geöffnet bleiben für das Ganze. Das ist die Haltung des Beters im Geist des Vaterunsers. Das bedeutet auch, dass da sein darf, was mir nicht gefällt. Und das ist das, womit ich dieses Gesetz der Koppelung, das mich ansonsten beherrscht, außer Kraft setze. Dann stelle ich mich dem Unangenehmen. Wenigstens für die Zeit, in der ich das Gebet übe. Das ist die Chance des Gebets. Ich kann sozusagen ein bisschen dosieren, ja. Also mich der Grenze radikal zu stellen, von morgens bis abends und 7 Tage die Woche und so weiter, ohne mir ein bisschen was Gutes zu tun und mich gelegentlich ein bisschen das schaffe ich nicht. Aber für die halbe Stunde oder wie immer, der Gebetszeit, da könnte ich es vielleicht doch schaffen, auszuhalten mit dem, was da ist, einfach es sein zu lassen, die Unruhe, die Langeweile, der dauernde Gedankenstrom, die Angst, der Schmerz, was es halt ist. Das ist ein grundlegendes Prinzip, dieses Aushalten, nicht nur im Christlichen, sondern auch in vielen Religionen, auch im Buddhismus gerade. Der Buddha spricht davon, dass im Ertragen des Unangenehmen, dass das das wesentliche Instrument ist, um den Geist von seinen Verunreinigungen zu reinigen. Man könnte sagen, dass solches Beten, das Nichtaktivität ist, das geschehen lässt, das ist ja irgendwie auch Hingabe. Und gleichermaßen ist es auch Hören. Ja, wie der Wächter, der hört, was geschieht, vielleicht sieht er auch was. Und wir, wenn wir in der Weise beten, wir sehen, was sich in unserem Innern da abspielt. Und das ist die Weise, den Willen Gottes zu erkennen, indem man die inneren Bewegungen da sein lässt und sie gewahrt. Die wir bitten, gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Man könnte ja erwarten, nachdem wir so schön gebetet haben, dass Gottes Wille geschieht, dass jetzt kommt, wie toll das alles ist, wenn der geschieht und dann sind wir alle ganz glücklich und so. Das steht da aber nicht, ja. Sondern wir werden eher mit der grundsätzlichen Gefährdetheit unseres Daseins konfrontiert. Das tägliche Brot, das ist nicht so sicher. Wir haben keinen Hunger erlebt, aber unsere Eltern Nach dem Krieg ganz bestimmt. Und wie wir in den Nachrichten hören, nimmt ja die Zahl der Hungernden auf der Erde zu und durch den Klimawandel sicher noch mehr. Vergebung, da kann man sich krummlegen, aber machen kann man sie nicht. Ja, man kann das wollen, aber dass das Innere versöhnt wird, dass man von innen her jemand, das kann man nicht machen. Und ob man in der Versuchung und angesichts des Bösen offen bleiben und vertrauen kann, dafür kann auch keiner die Hand von uns ins Feuer legen. Also diese Wir-Bitten, die sorgen dafür, dass wir beim Beten vom hohen Ross der Überzeugtheit von uns und unseren Fähigkeiten herabsteigen. Es gab vor vielen Jahren ein Buch, ich glaube von Suzuki, Zen-Geist, Anfängergeist. Um sowas geht es hier. Also wir sind hier nicht die Experten, die selbstverständlich das Leben meistern und alles ganz toll hinkriegen und das Beten meistern wir auch. Nee. Es geht eher um eine bescheidene Haltung. Es geht darum zu verstehen, dass Empfangen die grundlegende Dimension des Lebens ist, nicht das Machen. Das Machen ist ein zweites. Das erste ist das Empfangen. Und es geht darum, der Anfänger, ja, der weiß nicht so richtig, wie er beten soll. Also muss er offen sein und sich belehren lassen, empfänglich sein, nüchtern, demütig und so weiter. Wir bitten, lehren uns die Grundhaltungen des gewahrenden, absichtslosen Geschehenlassens, das Beten im Geist des Vaterunsers ist. Ja, was habe ich gesagt? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es geht darum, dass unser Selbstverständnis verwandelt wird, sodass wir leben können. Und es geschieht durch die Übung des Betens im Geist des Vaterunsers, insbesondere durch das Zulassen und Daseinlassen des Unangenehmen und Störenden in unserem Leben, also das, was das Kreuz für uns ist. Solches Beten ist Umkehr, weil es dieses Gesetz der Koppelung unterbricht, mindestens für die Zeit des Gebetes. Das Aushalten in einer Grenzsituation ist das Mittel, das unsere Verwandlung in ewiges Leben bewirkt, wenn wir das geschehen lassen und uns nicht dagegen versperren. Es ist Vollzug des Vertrauens, aus dem ein Meer an Vertrauen, Hoffnung und Liebe erwächst und ein Wissen um den geheimnisvollen Grund der Wirklichkeit. Das Leben verändert sich Schritt für Schritt, wenn wir Geduld und Ausdauer haben und es tun. Dass Sie dazu die Sehnsucht und die Kraft haben, das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.